Das Wort, über das wir heute nachdenken wollen, steht in Epheser 5, von Vers 18 bis 21. Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir für die Stunde, die du uns jetzt wieder schenken willst. Und die wir gesungen haben, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir für dieses Wort, das deine Gnade uns heute wieder schenken will und das uns auch im Alltag uns leiten soll. Und wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, dass du uns von allen Seiten gibst, überall und zu allen Zeiten. Immer bist du da. Du verstehst uns und du trägst uns. Du kennst alle unsere Wege. Und das ist uns hilfreich. Und das schenkt uns auch die Geborgenheit, in der wir in Frieden miteinander und mit dir leben dürfen. Amen. Amen. So, wir haben Gäste mal wieder in unserem Haus aus der Schweiz. Und die wollen uns noch mit einem Lied erfreuen.
So, danke.
Aber nicht immer.
Nicht immer, so. Nicht immer.
Es steht ein Kreuz an einsamkaler Stätte, ein Marterkreuz voll Schmach und Bitternis. Dies sei der Ort, spricht Gott, wo er uns rette. O töricht Wort, o hart das Ärgernis. Es steht ein Kreuz als Mittelpunkt auf Erden. Der Gottessohn sind hier der Menschheit schuld. An ihm sich steht die Geister scheinen werden. In ihm strahlt die höchste Lieb und Huld. Es steht ein Kreuz auch heut in unserer Mitte. Und auch dich erwartet Christus hier. O hör ihn fragen, lausche seiner Bitte. Wo bist du, Mensch? Ach, komme doch zu mir. Komm her zu mir, für dich gab ich mein Leben. Komm her zu mir, wo willst du anders hin? Komm her. Herr, zu mir. Ich will dir Frieden geben. Komm her und glaubst, dass ich dein Heiland bin.
So, wir dürfen auch unseren Geschwistern Viri danken für das Lied vom Kreuz. Und ich denke, es ist eine Hinführung auch zu dieser Thematik, die wir heute Morgen behandeln wollen. Ich habe gestern Abend kurz etwas sagen dürfen über die Macht der Gedanken. Und heute gemäß des Programms möchte ich etwas ausführen über die Macht der Gefühle. Wir sollen lernen, auch unsere Gefühle so einzuordnen in Erlebnisbereiche, da, wo wir mit Menschen umgehen, da, wo es um eine ganzheitliche Begegnung geht. Wie das geschehen muss und soll, auch unter der Herrschaft des Geistes, das wollen wir erfahren. Ich würde Sie am liebsten jetzt mal fragen, aber ich tue es nicht im Einzelnen, das geht zu sehr schon in die Intimitäten. Wie fühlen Sie sich jetzt? Nach so einem Lied, nach dem, was die Haustöchter uns dargestellt haben, auf ihre Art und Weise, nachdem die so lockere, nette, ohne Komplexe hier vorn stehende Haustochter ihnen erklärt hat, was das auf Deutsch heißt. Alles okay, ja. So ist die Jugend viel unbefangener. Das hängt natürlich auch mit einer gewissen Emanzipation im Bereich der Pädagogik zusammen. Die haben viel mehr gelernt, sich frei zu äußern, ihre Gefühle darzustellen. Ich habe das ja nun in 4 Jahrzehnten mitbekommen, wie der Wandel in der Pädagogik mehr vom rein Rationalen, nur dabei sein, aufnehmen, was der Lehrer sagt, bis hin zum Mitgestalten Schüler prägt. Es hat etwas Positives. Die alte Paukschule war nicht immer nur die, die in Ordnung war. Oder meinen Sie das? Druck von oben. Aber es hat auch etwas Negatives. Wer vermag mit dieser Freiheit so umzugehen, dass diese Freiheit nicht den anderen wiederum belästigt und tyrannisiert? Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich hatte an der Universität in Gießen im Rahmen von Staatsprüfungen, ich kam also auch von der zweiten Phase her, mit zu prüfen, sitze dann in der Mensa und da war ein Studentenehepaar, die hatten schon ein kleines Kind dabei. Dieses Kind, erzogen im Sinne von laissez-faire, anti-autoritär, Sie kennen diese Schlagworte, lief herum, störte die anderen, benahm sich dermaßen schlimm. Die Eltern sagten nichts, dass einige eingreifen mussten. Merken Sie, hier geht diese Freiheit, die man für sich in Anspruch nimmt, so weit, dass sie den anderen belästigt. Und das spüren heute gar nicht mehr viele, wenn sie ihren Lüsten, Begierden und ihren Gefühlen auch Raum geben. Und damit sind wir bei dieser Thematik der Gefühle. Wir haben in der Pädagogik, ich komme immer wieder von daher, weil Sie das ja alles auch miterlebt haben, nach dem Krieg sehr stark den Verstandesbereich in den Mittelpunkt der unterrichtlichen Bemühungen gestellt. Fachwissenschaftlich exakt. Wir sollen über alles nachdenken lernen. Bestimmte Qualifikationen im kognitiven Bereich waren Lernziele. Dann haben wir aber festgestellt, dass diese einseitige kognitive Dominanz zu großen Problemen führte. Es wurde nicht mehr gesungen, musiziert. Das musische Element wurde auch teilweise, vor allen Dingen in den 50er, 60er Jahren, zurückgedrängt. Und nun gibt es eine Gegenbewegung, das merken wir auch in unserer Gesellschaft, wo das musische Element sehr stark dominiert, auch durch die Massenmedien. Allerdings sehen wir auch da wieder die Gefahr, dass Grenzen überschritten werden und nicht Musik mehr an herkömmlichen, tradierten, ästhetischen Kriterien gemessen wird. Wenn Sie manche Powermusik hören, manchen Hardrock, Also ich höre das gar nicht. Ich habe das zwar immer verfolgt, auch von der Musikpädagogik her. Auch in meinem Seminar gab es ja solche Ansätze. Ich hatte einen Ausbilder für Musik und musste das mitverfolgen, aber der blieb in den Grenzen. Da gibt es dann einen solchen rhythmischen, mit entsprechender Phonstärke untermalten Text, den man dann kaum noch versteht, der die untersten Schichten der Psyche so beansprucht, dass Leute in Ekstase geraten können. Hier stand einmal jemand, der mir sagte, er hätte teilgenommen an einer Veranstaltung im christlichen Lager und dann gab es solche Musik. Die hat solche Exzesse hervorgerufen, dass einer derer, die da mitwirken, sein Instrument genommen hat und in dieser Ekstase zerschlagen hat. Merken Sie, wohin das alles führt, wenn die Emotionen nicht mehr unter Kontrolle kommen. Nun mag man so etwas als älterer Mensch vielleicht auch und vor allen Dingen in Verbindung mit Glaubensaussagen kritisch beurteilen. Es kommt übrigens das aus dem charismatischen Bereich mit der Darstellung, mit Mimik und Gestik. Nun, wir müssen auch einmal lernen, auf bestimmten Ebenen Dinge zu akzeptieren, die der Jugend gegeben sind. Wir müssen uns auch mal fragen, warum machen die das? Nicht? Und ich fand im Rahmen einer ganzheitlichen Darstellung das durchaus sehr fein. Bitte, wenn wir so tradiert erzogen sind, müssen wir nicht immer meinen, dass unsere rein rational orientierten, auch manchmal nur an biblischen Begriffen ausgerichteten Kenntnisse und Erkenntnisse das alleinige seien. Wenn die Liebe und die Wahrheit nachher zusammenkommen, gibt sicher wachstümliche Entwicklungen auch im Glaubensbereich. Und darüber wollen wir im Einzelnen sprechen. Ich möchte zunächst nochmal auf einen biblischen Hintergrund hinweisen. Vor dem Sündenfall war eine Harmonie der Persönlichkeit von Adam und Eva vorhanden, weil die ständige Gemeinschaft mit Gott hatten. Da klafften Geist, Seele und Leib nicht auseinander. Es war aber die Herrschaft des Geistes unter der Führung Gottes das entscheidende Prinzip. Die haben bestimmt ihre Freuden gehabt im Paradies. Das ging nicht ohne Emotionen. Aber immer bitte beachten Sie das, Geist, Seele und Leib, wie das nachher in 1. Thessalonicher 5 auch wieder in diese Prioritätenfolge hineingehören soll. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, Geist, Seele und Leib. Und nach dem Sündenfall ist das total durcheinander geraten. Des Tages, wo du von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen wirst, wirst du sterben müssen. Und das war sofort der Fall nach dem Ungehorsam der ersten beiden Menschen. Die beiden fielen nicht tot um. Aber im Innersten war der geistliche Tod automatisch die Folge. Viele der Brüder, und ich akzeptiere das auch, so sagen, dass der Geist nur noch so ein glimmender Docht ist. Ich würde einfach hier biblisch sagen, tot. Und von da an bestimmte nicht mehr der Geist, sondern das, was dem äußeren Menschen auch von Gott mitgegeben wurde, nämlich all die Bereiche der Seele mit Wollen, Fühlen und Denken und sehr stark die Triebhaftigkeit, die sich sowohl im körperlichen als auch im seelischen Bereich bemerkbar macht. Und wir erleben heute am Ende dieses Äons, dass das Triebhafte, das Emotionale bis hin zum Perversen die Führung in unserer Gesellschaft hat. Das wird ausgenutzt durch die Massenmedien. Was da alles durch Videokassetten hineinkommt, in die geheimen Ecken der Wohnungen, was da Kinder konsumieren, ist schaurig. Ich habe das während meiner Tätigkeit in Kontaktnahme mit dem Schulpsychologen oft erfahren. Und das nimmt zu. Weil der Gott und Fürst dieser Welt, Satan, der Lügner von Anfang an, dem Menschen suggeriert, in dieser vermeintlichen Freiheit musst du ja Freude haben. Und Freude ist all das, was du tun willst. Eine Bedürfnisorientierung, eine Willensfreiheit, die kaum noch Grenzen will. Das merken wir ja heute in unserer Gesellschaft. Nicht diese Gruppen, diese Interessengruppen, ne? Lobbys sagt man dazu, im Politischen, im Wirtschaftlichen. Jeder sucht doch nur das eigene. Und wenn der Staat nicht funktioniert, geht man auf die Straßen und demonstriert. Das wird immer schlimmer. Wir sind in einer ganz gefährlichen Situation. Das kann ich Ihnen sicher sagen, ohne zu übertreiben. Das merken Sie, nicht? Die Politiker wissen keinen Rat mehr. Das hängt eben damit zusammen, dass die Menschen auf der untersten Stufe schon keine Gottesfurcht mehr haben. Denn das ist der Weisheit Anfang. Und dann wird das Triebleben dermaßen verherrlicht, bis hinein in die Pädagogik, dass die Früchte heute erkennbar sind. Denn jene Schüler, die in der Zeit der 60er Jahre, das hat sich auch in den Studentenrevolten bemerkbar gemacht, die Führung bekamen, die Ich-Verwirklichung forderten, Selbstfindung, Ich-Darstellung, bis eben in den Bereich der Gefühle, die haben heute zum Teil das Sagen auch in unserer Gesellschaft. Und wohin geht denn das? Das merken Sie an so vielen Beispielen. Ich will es nur immer ganz kurz anreißen, damit Sie auch sehen, wie die Entwicklung läuft. Also im politischen Bereich ist es so, dass längst auch da nicht alles mehr rational vonstatten geht. Nicht? Was der andere sagt, die andere Partei an Programmen einbringt, das ist doch grundsätzlich schon gar nichts. Nur die eigenen Positionen der eigenen Parteien. Wie schwer ist das, dass man sich mal irgendwo zusammenrauft? Das ist nicht mehr rational zu begründen. Das ist alles emotionsgeladen. Wie kann ich die Massen gewinnen? Und wo Massen im Spiel sind, sind immer die Emotionen führend. Merken Sie das nicht beim Fußballspiel? Was da passiert, wenn die Fans losgelassen sind? Also was sich im politischen Bereich darstellt, in allen gesellschaftlichen Bereichen merken wir das. Die Musik habe ich angesprochen, den Sport habe ich angesprochen, ich hatte auch Sport als Fach. Nichts gegen Sport an sich, nur wie dieser Sport heute professionell verwaltet wird, bis hin zu dem, was wir in den Emotionen erleben. Auf den Rängen der Stadions. Über diese ungesteuerten Emotionen, die aus den tieferen Schichten herauskommen, passieren eben oft schlimme Dinge. Nicht, wenn sich die Fans da gegenseitig attackieren. Oder die Asyldebatte wird doch nicht mehr rational geführt und gesteuert. Da kommen die Emotionen raus. Und die Lichterketten auf der anderen Seite sind genauso emotional. Die bringen ja auch nicht die Lösung des Problems. Ich wollte das einfach nur mal skizzieren. Darüber wäre viel zu sagen. Wir wollen das aber nicht fortführen. Ich will damit nur sagen, dass die Bibel recht hat. Seit dem Tage, da der Mensch von Gott abfiel, regiert das Prinzip der Sünde. Und hinter dem Prinzip der Sünde steht das Ich-Prinzip. Egoismus in allen Variationen. Lesen Sie mal, ich kann jetzt die Textstelle nicht im Einzelnen angeben, was in 2. Timotheus 3 steht. Ich habe die Stelle schon oft zitiert. 3x6 Eigenschaften, die den Menschen der Ausreife schildern. Da wird auch das Generationenproblem angesprochen. Kinder, die den Eltern nicht mehr gehorsam sind. Auch das ist emotional gesteuert. Nicht? Weil die Kinder, die zur Schule gehen, weil die schon etwas weiter erwachsen sind, mit anderen Kontakte pflegen, die in die Diskus gehen, die irgendwelche geselligen Veranstaltungen haben, die immer emotional gesteuert sind. Bedürfnisbefriedigung, Ich-Befriedigung. Und die Pädagogik greift das auf. Das geht von den untersten Belangen, Regionen, Dimensionen, wie ich es nennen will, der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse. Die brauchen wir auch, etwa Stillen des Hunger- und Durstbedürfnisses. Wenn das aber nicht gesteuert wird, dann kommt man zu Fressen und Saufen. Ne? Wenn der Sexualtrieb, der von Gott da ist und das Allerheiligste von Gott aus bedeutet, da wo Menschen sich in Liebe finden, unser Bruder Dr. Meyer-Gerber hat darauf hingewiesen, wo dann Kinder entstehen, das wird pervers in den Dreck gezogen. Gerade heute, die homosexuellen Probleme, die da aufgespielt werden, das ist aber heute schon so weit, dass das gesellschaftlich legitimiert wird. Nicht Triebsteuerung ist nicht mehr das Problem, sondern die, die so meinen, veranlagt zu sein, ihren Trieben Raum geben, die fordern noch, dass das die Gesellschaft als normal akzeptieren soll. Nicht? Das ist die schaurige Situation des Endes. Ich bin der Meinung, vor dem Kommen des Herrn braucht gar nicht viel mehr zu passieren, weil der Herr uns durch Paulus hat sagen lassen, die Innenlinie ist für die Gemeinde entscheidend. Nicht, was äußerlich passiert, das ist Israel betreffend. All die Katastrophen in Zurechtbringung mit Israel. Wir müssen nur mal diese Dinge beachten. Der Abfall, kann der noch schlimmer sein? Auf allen Ebenen. Durch die Emotionen gesteuert. Ich weiß, das sind arme Menschen, die keine Erlösung kennen und dauernd so von ihren Trieben, Lüsten und Begierden gesteuert werden, dass dann, wenn sie Befriedigung gesucht haben, sie die ärmsten Menschen sind. Der Teufel gaukelt vor, du musst die Lustbefriedigung suchen, dann hast du alles. Und wie dann? Wenn eine Lust befriedigt ist, treibt der Mensch von Begierde zu Begierde. Im Bereich des Denkens können wir sagen, sähe einen Gedanken und du erntest irgendwann eine Tat. Ein Verbrecher wird das nicht von heute auf morgen. Das ist in der Gedankenkonzeption zuvor vorhanden. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Das ist eine Dreierfolge, die können Sie überall registrieren, in der Reflexion nachvollziehen. In der Gefühlswelt vollzieht sich eine ähnliche Entwicklung. Nämlich, wenn die normalen Gefühle nicht mehr nur normal befriedigt werden, Essen, Trinken im sexuellen Bereich und jetzt könnten wir viele andere Bereiche anführen, dann wird der Mensch allmählich süchtig. Der erste Schritt zur Sucht ist, die normalen, gottgegebenen Grenzen im Triebbereich zu überschreiten. Und wenn ein Mensch süchtig ist, dann wird er so abhängig, wie wir das im Drogenbereich kennen. Und wir haben in der Bundesrepublik über 1 Million Alkoholabhängige, zigtausende drogenabhängig. Das ist schaurig. Das war noch nie da in unserer Gesellschaft, wie das heute sich entwickelt. Sie müssen den Blick dafür kriegen, auch wenn Sie Seelsorge betreiben, wo steckt denn einer in der ersten, in der zweiten oder schon in der letzten Phase, wo er total abhängig ist. Da müssen auch mal Therapien angesetzt werden, nicht? Und wir dürfen, verstehen Sie, das auf einer solchen Ebene nicht einfach negieren. Wenn natürlich einer glauben kann, wen der Sohn frei macht, der ist frei. Das habe ich auch erlebt bei Menschen, ja? Der darf eine gewaltige Befreiung erfahren. Das ist was Wunderbares. Aber wo ein Mensch das nicht fassen kann, dann müssen da erstmal die Steine beseitigt werden, die auf dem Wege liegen. Und Menschen haben auch mal die Aufgabe, ich gebrauche gern das Beispiel von der Auferweckung des Lazarus. Den Stein hat der Herr Jesus nicht weggerollt. Das haben Menschen machen müssen. Und das müssen auch mal im psychologischen Bereich auf vordergründige Ebene, damit überhaupt das Natürliche wieder natürlich wird, Menschen machen. Und bitte so verstehen Sie den Bruder hier, der das auch betrieben hat. Wenn wir allerdings so hochgeistlich sind, dass wir nicht mehr herabsteigen können, dann finden wir nicht mehr den Kontakt auch zu Menschen. Ich muss jedem Menschen da begegnen, wo er steht. Und Paulus ist den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche geworden. Aber nicht, um auf der Stufe stehen zu bleiben, sondern um herauszuholen. Und das ist wichtig auch für die Seelsorge. Und ich habe den Eindruck, dass das Problem heute viel mehr seelisch, emotional, also im Gefühlsbereich überlagert wird, als das früher der Fall war. Und Sie können einem Menschen, der unter Depressionen leiden, die besten Bibelworte vorsetzen, wenn nicht die Kraft des Heiligen Geistes, nicht die ganze Liebe eines verstehenden Menschen dahinter steht, dann schlagen Sie den noch mehr tot mit Bibelworten. Ich habe das erlebt. Dass Menschen an diesen moralischen Forderungen zugrunde gehen und immer noch mehr in das Loch, in dem sie sowieso schon drinstecken, absacken. Denken wir an gestern Abend. Der Asaf fand erst wieder heraus, als ihm dieser Gott groß wurde. Und den sollen wir in der Liebe darstellen durch unser Wesen und Sein, aber auch übers Wort. Sie wissen sicher, dass ich der Letzte bin, der nicht ausschließlich vom Wort herkommt. Aber das Wort muss immer so gefüllt sein, dass auch die Menschen angesprochen werden. Wenn Sie heute nicht motiviert sind und hier nicht innerlich mitgehen können, dann schlafen Sie ein. Ich habe nichts dagegen, wenn einer jetzt mal auch einschläft. Den Seinen gibt es der Herr auch im Schlaf, nicht? Aber wirklich verhakt sein mit einer Thematik, mit Gott, bringt mehr. Und dann will ich nochmal den Zusammenhang zwischen Denken, Wollen und Fühlen herstellen. Ich habe gestern ausgeführt, dass Gott zunächst an den Willen appelliert. Auch beim gefallenen Menschen muss klar sein, dass der Wille geknechtet ist. Wer kann denn, wie ich will? Können Sie es? Was hat denn der Paulus gesagt in Römer 7? Das Gute, das ich will, vollbringe ich gar nicht. Mir hat mal ein Schüler gesagt, als er während so einer Nikolausfeier von dem Nikolaus ein paar Ermahnungen mitkriegte. Ja. Und dann sagte er mir, ja, Herr Heinemann, ich will, aber ich kann es doch gar nicht. Da konnte ich mit ihm reden. Aber das Hauptproblem bei uns Frommen ist, dass wir uns oft gar nicht eingestehen, dass wir noch an bestimmten Dingen so herumoperieren, dass das, was wir wollen, wir gar nicht fertig bringen. Und dann wird das manchmal mit frommen Floskeln überdeckt. Es wird falsch kompensiert. Gott muss uns erst, und er wirkt von außen, haben wir gehört, durch den Heiligen Geist so begegnen, dass dieser große Gott uns in Jesus Christus als der Befreier und Erlöser erscheint. Das sagt der Herr, wen der Sohn frei macht, der ist recht frei. Frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Frei vom alten Denksinn. Und als nächstes geht es um den Denksinn, der verfinstert ist. Der Fürst dieser Welt hat unseren Denksinn verblendet. Und wir müssen auch hier ganz klar sagen, dass ein Psychologe, der nicht erlöst ist, leider einen verfinsterten Denksinn hat. Und dass er die Weisheit Gottes nicht kennt. Er kann nur auf der Schöpfungsebene, das haben wir auch gehört, einige Steine wegrollen. Das kann hier und da geschehen. Darum ist das Erste, was der Heilige Geist tut nach Johannes 16, dem Menschen klarzumachen, ihn davon zu überzeugen, dass er Sünder ist. Nicht nur, dass er Sünde tut. Nicht im Neuen Testament geht es um das Problem der Sünde, um das Wurzelproblem. Wir kurieren leider zu viel an den Symptomen und werden dabei oft gesetzlich und moralisch. Wir brauchen selbst eine totale Befreiung nach Geist, Seele und Leib und können dann auch in der Seelsorge dem Menschen helfen, nur so weit, wie uns geholfen worden ist. Es gibt zu viel Moral, zu viel wenn du, dann so und, nicht? Wir kennen all diese Konstruktionen. Und der Arme, der in so einem Loch psychisch drin sitzt, kommt nicht weiter. Denken und Fühlen nun wiederum sind so aufeinander bezogen, dass da, wo einer konfus denkt, wo das Denken nicht auf Christus bezogen ist, wo er sich füttern lässt, auch von all den Angeboten dieser Welt in Literatur und wo immer die Medien etwas präsentieren. Wer von daher seinen Verstand füttert und damit das Denken beeinflusst, darf sich nicht wundern, wenn parallel dazu die Gefühle mitschwingen. Ich habe es gestern angedeutet, wir haben in der Pädagogik, wenn es um bestimmte Zielsetzungen ging, immer diese drei Momente beachtet. Denken, wollen, fühlen und dann kommt noch ein Bereich hinzu. Alles Lernen in der Schule geschieht in einer Gruppe. Es ist ein soziales Lernen. Und auch hier, wir sind in einer Gruppe. Ich rede nicht zu einem Einzelnen, würde ich anders sprechen. Und wenn Sie jetzt mal Ihre Gedanken kontrollieren, sind Sie irgendwo spazieren gegangen im Augenblick, weil Sie das gar nicht interessiert? Kann doch sein, nicht? Die Gedanken sind da frei, oder? Oder werden Sie auch von Zwangsgedanken jetzt belästigt? Kann nämlich sein, dass einer Sorgen hat, dass einer depressiv ist und der kann nicht richtig hinhören. Der braucht Befreiung. Und die rufe ich ihm jetzt in diesem Augenblick zu, dass du unter der Herrschaft des Heiligen Geistes auch jetzt diesem Vortrag folgen kannst. Und da muss ich ein weiteres sagen, dass der Fürst dieser Welt immer ein Interesse daran hat, auch die Gedankenwelt zu beeinflussen, dass man nicht mehr richtig hören kann, denn der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes und nicht zuerst aus dem Gefühl. Und damit will ich Prioritäten setzen. Über das Wort Gottes geht dann durch das Gehör, durch das Hören, der Inhalt dessen, was Gott sagen will, auch über Ihren Verstand in Sie hinein. Und das müssen Sie bewegen. Und darum brauchen wir die Kraft und die Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern wie Maria das Wort bewegen. Und zwar, wo wird's denn bewegt? Im Herzen. Denn aus dem Herzen kommen naturgemäß arge Gedanken, haben wir gestern gehört. Und die argen Gedanken beeinflussen auch noch einen Gläubigen. Ich bin auch nicht frei davon. Wenn ich durch eine Stadt gehe und nicht, da werden Sie heute dauernd durch Reklame bis hin zur Pornografie, Sie werden dauernd visuell angesprungen. Als ich mal in London war, mit einer Gruppe von Pädagogen auf dem Piccadilly Circus, auf diesem Riesenplatz, da ist die größte Reklame der Welt. Unwahrscheinlich, Meter hoch und das glitzert und flimmert. Da wird ein Mensch konfus. Das will Satan dauernd uns beeinflussen. Und darum müssen wir uns abschirmen. Darum ist es wichtig, dass wir lernen zuerst, wenn der Geist Gottes in uns angefangen hat, unsere Gedanken gefangen zu nehmen unter den Gehorsam Christi. Und das heißt, mehr mit dem Wort beschäftigen. Liebe Brüder und Schwestern, auch wenn Sie zusammen sind, nicht über alles reden. Ach, worüber reden die Gläubigen alles, wenn sie zusammen sind? Was freue ich mich nicht, mein lieber Bruder da hinten, wenn wir zusammen sind, wir reden, ja, übers Wort. Bitte, wir können auch mal über Alltagsdinge, über irgendwas anderes reden, muss sein. Aber entscheidend muss die Ausrichtung auf den Herrn sein. Unser Denken bestimmt unser Gefühl und wiederum unser Gefühl, unser Denken. Da muss der Heilige Geist hinein. Und darum an dieser Stelle die Prioritäten, der Geist Gottes fängt im Geist an, nicht im Gefühl. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Sorge, dass jetzt bei dieser Riesengeschichte mit Billy Graham manches auch übers Gefühl geht. Hm? Riesenleinwand. Warum kann man denn das nicht ohne ihn zu sehen machen? Hm? Fragen Sie sich mal. Bitte, ich bin gewiss, dass Gott retten kann. Aber es ist nicht alles nur geistlich. Hm? Ich weiß nicht, wie viel Musik im Einzelnen, Veranstaltungen, alles dazu kommt. Im Geist wird angefangen. Und bei den alten Evangelisten, Finney und Moody, so wurde berichtet, sind 70-80% derer, die sich haben für Jesus entschieden, geblieben. Bei den heutigen modernen Evangelisationen, wissen Sie, wie viel maximal man annimmt? 2-3%, wenn es gut geht. Sicher, wir dürfen dann dankbar sein für jeden, der auch noch kommt. Gott kann das benutzen. Aber prüfen Sie auch hier. Im Geiste fängt es an. Ist natürlich klar, wenn da jetzt, nehmen Sie mal an, so in einem Stadion Tausende sind. Nicht? Und dann kommt ein Chor. Und ich habe das auch bei den Jansbrüdern miterlebt. Und dann jetzt nach vorne gehen. Hm? Ist nicht immer alles nur geistlich. Aber bitte, wir dürfen Gott zutrauen, dass er es kann. Ich will nur mal auf die Gefahr der Emotionen auch hinweisen. Und dann hat der Heilige Geist die Aufgabe, wenn er in uns wirkt, die Herrschaft zu bekommen. Leider bleibt der Geist Gottes auch bei vielen Gläubigen ein ganzes Leben lang eingesperrt. Wojtmanni hat ein Büchlein geschrieben, Freiheit für den Geist, sehr empfehlenswert. Gott ist so demütig, ich habe es am Sonntag in der Predigt in einem Beispiel dargestellt und zu erhellen versucht, nicht, wo der Arzt seine Mutter da unterm Dachkämmerlein als angebliche Putzfrau untergebracht hat. So kann der Heilige Geist bei uns ein ganzes Leben lang da drin eingesperrt leben. Er hat nie das volle Verfügungsrecht über uns, über mein Herz und die Seele. Und ich entdecke das jetzt auch immer noch, dass da der Geist Gottes mehr Raum gewinnen muss, bis hinein in meine charakterlichen Eigenschaften und Gefühle und was da ist. Und wenn Sie das dem Herrn gestatten, auch die lieben Schwermütigen unter uns. Christus bewohnt durch den Glauben dann unsere Herzen und will über Wollen, Fühlen und Denken die Herrschaft bekommen. Gestatten Sie ihm das noch. Sagen Sie, Herr Jesus, ich möchte, dass du meine Gefühle bestimmst. Ich möchte, dass du meinen Rat in Ordnung bringst. Er tut das. Im Glauben steht da und nicht zunächst durch Gefühl. Und jetzt muss ich hier nochmal ran, es sind nicht nur die lieben Schwestern, die immer erst etwas fühlen wollen, auch Brüder. Ich kenne so viel gefühlsorientierte Brüder und ich habe auch Gefühl. Aber wenn ich immer erst fühlen will, mir den frommen Puls fühle, ist mein Glaube in Ordnung? Habe ich eine gute Stimmung, dann ist der Herr wunderbar, und bin ich wie der Asaf im Keller, dann ist der Herr weg. Nein, er lebt in mir gleichgültig, was ich fühle, ob Hochstimmung oder bedrückt. Er ist da. Und wenn Sie dafür anfangen zu danken, und deswegen habe ich den Text lesen lassen, singet und spielet dem Herrn in unserem Herzen, damit immer von der innersten Position aus der Geist Gottes wirken kann. Ob Sie was fühlen oder nicht, fangen Sie mal an zu danken. Und das ist der nächste Schritt. Dank sagen, wenn es uns gut geht. Dank sagen für die guten Dinge, steht gar nicht da. Alle Zeit für alles. Und das ist eins der schwersten Geschäfte, aber das ist auch der Weg, um voll Geistes zu werden. Und jetzt warne ich gleich vor emotionalen Erfahrungen in bestimmten Kreisen. Bitte. Ach, sagt da einer, Mensch, du bist so happy, nicht? Die merken ja an der Jugend, die haben ja immer nur so diese englischen Ausdrücke. Wir müssen alles von daher übernehmen. High sein, hoch sein, happy, ne? Super und so weiter. Müssen wir auch verstehen. Sind keine biblischen Begriffe. Und da, in manchen Kreisen, geht das erst los, 3/4 Stunde. Ich habe das miterlebt in vielen, vielen Fällen. Ich kann nur warnen, da ist nicht der Geist der Dominierende, sondern geht es über die seelischen Schichten. Und dann geht es durcheinander und es wird immer lauter. Und dann kommen noch sogenannte Sprachengebete hinzu und dann ist das Chaos perfekt. So wirkt der Heilige Geist nicht, denn er ist in Geisterordnung. Ich sage Ihnen das ganz bewusst, auch wenn manche immer wieder den Eindruck haben, ich wäre da zu scharf. Ich bin nicht gegen Geschwister, die ich auch dort kenne. Aber ich sehe die großen Gefahren dieser Bewegung. Und dann heißt es, willst du voll Geistes werden? Du musst in die Ruhe eingehen, Handauflegung, dann fallen die Leute nach hinten um. Ja. In der Bibel steht, wenn einer mit Gott konfrontiert wurde, fiel er auf sein Angesicht und betete. Und nicht manchmal in schamhaften Stellungen, wie die Leute da liegen und im Trancezustand sind und überhaupt nicht mehr wissen, was da passiert. Der Geist Gottes wirkt, dass wir klar beim Verstand sind und alles erkennen, was da passiert. Im Glauben. Der Heilige Geist hat auch Kontrolle über die seelischen Funktionen, die Emotionen, also das Gefühl. Geist, Seele, dann Leib. Und bei vielen ist das so, dass es über den Leib geht, nicht? Ich will nochmal ansetzen, da sieht einer, die sind happy. Steht in einem Büchlein eines charismatischen Führers, ach, sagt er, kannst du auch haben, komm her, Handauflegung, ohne zu fragen, wie steht der zum Kreuz, Buße, nicht? Und dann ist er auch happy und kann in anderen Sprachen reden. was da passiert, liebe Brüder und Schwestern, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ich habe nichts gegen die Geistesgaben. Ich will nur, dass sie biblisch, nüchtern, klar in der richtigen Prioritätenfolge eingesetzt werden. Und ich habe den Eindruck, dass bei vielen die Gaben in den Mittelpunkt rücken und nicht mehr der Geber im Mittelpunkt steht. Und dass es ausschließlich die spektakulären Gaben sind, wo man Visionen hat und wo man in Sprachen redet. Und die anderen Gaben des Dienens, des Barmherzigseins in Römer 12, da hört man kaum was davon. Bitte, es gibt auch Ausnahmen. Also ich weise hier auf die Gefahren hin im emotionalen Bereich. Wir sprechen ja heute, ich will mal das von der Sprache her noch kurz aufgreifen, von Lebensgefühl, Selbstwertgefühl, Gemeinschaftsgefühl, Freiheitsgefühl, aber auch Angstgefühlen. Sie können mal das sprachlich so ein bisschen verfolgen. Immer Gefühl, Gefühl. Und deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, wenn im Glaubenszusammenhang zu sehr von Gefühlen die Rede ist. Gefühle, ich sag's nachher noch in dem nächsten Teil meiner Ausführungen, die schenkt Gott schon. Aber wenn ein Prediger sagt, wir brauchen heute Begeisterung, Atmosphäre und Erfolg. Ein Bruder, den ich sehr schätze, aber hier wittere ich Gefahren. Es geht nicht zuerst um Begeisterung, sondern darum, dass der Heilige Geist die Herrschaft hat. Meinen Sie, als Jesus am Kreuz starb, war Begeisterung da? Und da hat er die Welt erlöst. Meinen Sie, als Paulus im Gefängnis war, im Leiden, da war Begeisterung? Nein, er hat sich am Herrn gefreut. Aber Begeisterung kann sehr emotional werden. Nicht? Wie ich es in Berlin erlebt habe. Wir wollen das noch einmal rufen. Was die im Fußballstadion können da, ja, das können wir auch. Also, und dann ging das los. Ne? Ja, Begeisterung, die ist weg, wenn ein Mensch im Alltag mit Leidensproblemen zu tun hat. Dann nützt ihnen das nichts mehr. Dann brauchen sie die Kraft des Heiligen Geistes. Gefühle mit Begeisterung, Atmosphäre, sicher brauchen wir eine gute Atmosphäre, aber die Atmosphäre im Gefängnis, wenn da Menschen zum Glauben kommen, ist alles andere als begeisternd. Und Erfolg, hatte Paulus zum Schluss Erfolg? Er sagte, in Asien haben mich alle verlassen. Und heute geht es um Gemeindewachstumsprogramme, die Massen spielen eine Rolle, man will die Massen mobilisieren. Ich freue mich, wenn die Massen kommen, aber wenn wir nicht auch beachten, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist die Pforte schmal, der Weg ist eng. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Die Massen, auch in Israel, waren immer fleischlich orientiert. Die Massen wollen das Kreuz letztlich nicht. Das kommt alles zu seiner Zeit. Bitte überdenken Sie mal die Kriterien. Und verstehen Sie recht, ich will nicht verurteilen. Ich will Sie nur an der richtigen Stelle für das gewinnen, was Glauben heißt. Nicht zuerst über Gefühle, nicht über das Sichtbare. Wir wandeln im Glauben. Im letzten Teil nun noch mehr das Positive. Denn was nützt es, wenn wir dauernd kritisieren? Das ist nichts, das ist nichts. Wir brauchen jetzt eine biblische Orientierung. Etwa 30 Mal, ich habe es in der Konkordanz nachgesehen, 30 Mal berichtet die Bibel von Freude und das ist auch gefühlsorientiert. Oder können Sie sich freuen nur im Verstande? Das geht ja auch nicht, ne? Und wenn ich so reden würde, also, das muss schon dabei sein. Und der Herr Jesus war auch im Gefühl bewegt. Denken Sie mal daran, er ward betrübt, ja, er weinte sogar am Grabe des Lazarus. Es ist nicht so, dass ein geistlicher Mensch nie Gefühle äußern dürfte. Das wäre das andere Extrem. Aber heute wollen alle über Gefühle reden und ihre Gefühle einbringen und dann gewinnt da das Gefühl Dominanz. Nein, Freude ist dran. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele. Das ist ganzheitlich. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und dann werden 7 Stücke aufgezählt, die Grund des Lobens, des Dankens sind. Und denken Sie mal daran an Pfingsten, als die Jünger vom Geist Gottes erfüllt waren und sie der Masse erschienen, da haben die gesagt, der Petrus ist betrunken. Also der war schon auch innerlich ganzheitlich erfasst. Aber der Geist Gottes hatte das in Gang gesetzt. Und derselbe Petrus konnte nachher auch mal wieder heucheln. Ne? Das haben wir ja auch in diesen Tagen schon gehört. Und nach Galater 5, Vers 22 und in Verbindung mit dieser Epheserstelle müssen wir uns sagen lassen, als Frucht des Geistes ist zuerst genannt die Liebe. Freude und Friede werden sich auch ganzheitlich nachher bemerkbar machen. Aber es ist Ergebnis der Wirkung des Heiligen Geistes. Haben Sie keine Freude, lassen Sie den Heiligen Geist herein. Oder Christus in uns ist ja der, der durch den Heiligen Geist die Herrschaft haben möchte. Diese neunfache Frucht, die Liebe ist das Umschließende, die geht auch hinein bis in unsere Gefühle. Und wenn im Himmel sogar Jubel und Freude ist über einen, der Buße tut, dann wird es da auch bestimmt nicht langweilig. Davon bin ich überzeugt. Nun darf ich es nochmal hier sagen. Nach 1. Thessalonicher 5, 23 muss die Priorität sein Geist, Seele und Leib. Und nochmal, der Glaube ist kein Gefühl, er stützt sich auf Gottes Zusage. Aus dem Alten Testament habe ich mir noch ein Beispiel notiert, Sie kennen das. Als Israel aus Ägypten zog, hatte Gott nach vielen Plagen, die haben die Befreiung nicht gebracht. Die gewaltigen Zeichen und Wunder haben die Ägypter massiv erschüttert, aber der Pharao blieb verhärtet. Ein Mittel brachte die Befreiung und das war das Blut eines Lammes an die Pfosten gestrichen. Und jetzt wollen wir mal uns in die Situation hineindenken. Da war eine israelitische Familie, hat das praktiziert und nun hörten sie das Geschrei von den Ägyptern, deren Erstgeburt geschlagen wurde durch den Würge- oder Gerichtsengel. Da konnten die auch erschüttert sein. Was wird jetzt mit uns? Das sind ja grausame Dinge. Jetzt konnte das Gefühl schwanken. Ist durchaus möglich. Aber was war entscheidend für das Bewahrtbleiben? Gar nicht das, was die fühlten, sondern das objektive Zeichen des Blutes. Lieber Bruder und Schwester, der du depressiv bist, verlass dich nicht auf die Gefühle, lass dich nicht herunterziehen, sondern rühme die Blutskraft. Und alle, die das getan haben, die blieben frei. Es konnten natürlich auch einige geben, die gesagt haben, ach, wir trauen unserem Gott. Lasst uns danken, der Herr wird uns herausführen. Eine ganz andere innere Einstimmung. Dann war das Gefühl auch anders gelagert. Ne? Das ist oft unterschiedlich. Aber entscheidend ist das Heil durch das Blut. Und Christus in mir, durch den Glauben, nicht durch Gefühle, er kann uns dann auch Gefühle schenken. Und ich habe schon gesagt, es geht zuerst über das Wort, über das Denken und den Willen. Der Heilige Geist erleuchtet unseren Verstand und dann kann auch das Gefühl mit hineingenommen werden. Ich habe nur noch ein paar Minuten und will noch ein paar Praxisaspekte hinzufügen. Ich habe einiges schon angedeutet. Kontrollieren Sie mal, allerdings nicht nur psychologisch, seelisch, emotional, Ihre Gefühle unter der Herrschaft des Geistes. Ich habe das auch lernen müssen. Wenn Sie, wer sehr stark emotional ausgerichtet ist, der möchte auch viele positiven Gefühle haben. Lassen Sie sich auch da nicht in den Überschwang hineinnehmen. Wenn Sie das so mehr auf einem mittleren Niveau sich einpendeln lassen, haben Sie auch mehr Kraft, wenn dann die negativen Gefühle kommen. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. So gibt es bei vielen ein Wechselbad der Gefühle. Ich habe einen Bruder, der ist manisch-depressiv und bei dem schwankt das so. Schaurig, wenn der ganz oben ist, macht er aber auch Dinge,
die können sie mit dem Verstand nicht fassen. Dann geht der los und will alle Welt evangelisieren. Die Familienangehörigen wissen gar nicht, wo der rumstreunt, nicht? Und meint, das alles unter der Führung des Geistes. Und dann sitzt er mal wieder so im Loch. Wenn er dann drunten liegt, ja, dann wird ihm klar, was er da alles vorher in der Hochstimmung angestellt hat. Aber das reicht, wenn er wieder normal ist, nicht aus. Nicht? Ich habe ihm, weil er mich ein paar Mal zu Rate gezogen hat, gesagt, du musst auch in der sogenannten Hochphase deine Gefühle unter Kontrolle kriegen. Bleib doch nüchtern und sündige nicht, sagt die Bibel. Also wir müssen uns die Gefühle bewusst machen und dürfen dann als zweites, wenn wir erkennen, wo wir sehr gefährdet sind, oh, das geht ja in den seelischen Kreisen so zu, dass oft die Geschlechtsgrenzen nicht mehr gewahrt werden. Bitte, ich habe nichts dagegen, wenn wirklich in Kontakt, Offenheit hier auch unter Geschwistern eine herzliche Liebe ist. Aber wehe, wenn, und das passiert durch solche emotionsgeladenen Verkündigungen mit all dem Drum und Dran, wehe, wenn die Grenzen überschritten werden. Mir hat ein Bruder gesagt, na, nach einem Wort, Handauflegung, das kann ja so weit gehen, ja, dass ich mit dem Betreffenden schlafe. Ne? Solche Verirrungen habe ich alle in der Seelsorge oder hier und da in extremen Kreisen kennengelernt. Also wir müssen steuern und nüchtern und klar sein, Geist, Seele und Leib. Und müssen ein Leben im Geist führen, im Gehorsam, in nüchterner Abhängigkeit. Gehen Sie auch nur in die Stunden, wenn Sie sich entsprechend fühlen? Gehen Sie auch nur in das Gebet, wenn Sie sogenannte Freudigkeit haben? Dann sind Sie gefühlsorientiert. Es steht in der Bibel, wir sollen alle Zeit beten. Das ist ein Befehl. Und da fängt es doch schon an, liebe Brüder und Schwestern, wie wir abhängig sind von Gefühlen. Ich würde auch, wenn ich meine Gefühlslage sehe, da wo ich am Ort bin, oft gar nicht in die Stunden gehen. Immer nur Milch speisen. Aber ich gehe hin, ich habe eine Verantwortung da und darf auch ab und zu dort Dienste tun. Also ein Leben im Geist. Darum zum Schluss nochmal, werdet voll Geistes, gebt dem Herrn Jesus Raum. Und dann werden auch die Gefühle kommen. Gott ist, ich sage es nochmal, einer, der sich mit uns freuen möchte. Aber, ich sage noch einmal im Aber, wenn wir abhängig sind von äußeren Stimmungen, von Stimulanzen, die hier und da durch Vergnügen und wer weiß, was alles ausgeht, dann werden wir keine Glaubensmenschen. Freut euch in dem Herrn. Wir sollen unabhängig werden, letztlich von allen äußeren Dingen, von Menschen. Ich weiß, was ich sage. Es ist nicht leicht, es ist ein Sterbensprozess. Unabhängig werden und sollen uns vom Geiste Gottes beschenken lassen. Dann dürfen wir sicher auch geschwisterliche Hilfe erfahren. Das ist wunderbar. Was freue ich mich, was habe ich so viele liebe Bekannte und Freunde auch hier, nicht bis in die Schweiz hinein. Und hier lerne ich immer wieder neue liebe Geschwister kennen. Es ist etwas Köstliches. Aber es gibt dann auch manchmal Enttäuschungen durch die lieben Geschwister. Oh, was habe ich da auch erleben dürfen? Eingrenzungen. Wir haben es in der Gemeinschaft, dort wo ich war, sagen wollen, mit wem ich Kontakte pflege oder nicht. Das habe ich mir nicht nehmen lassen. Oh, es gibt große Probleme da, aber dann sollen wir nüchtern werden. Und darum zum Abschluss nochmal, wie werden wir voll Geistes? Singen und spielen dem Herrn in unserem Herzen. Das kann Gott wirken, dass wir uns ein Lied nehmen, einen Bibelvers, einen Psalm. Danken alle Zeit für alles, muss gelernt werden, es ist ein Übungsprozess. Gerade in Anfechtungen und Nöten, dann schauen Sie nicht wie die Israeliten auf die Enaksöhne und die befestigten Städte. Und dann hat das Gefühl überwogen, sie wurden von Furcht erfüllt. Nur zwei, ist ja eigentlich erschütternd, nicht? Nur zwei von 600.000 Männern haben das Ziel erreicht, weil alle anderen nicht Gottes Wort als das entscheidende Kriterium der Wirklichkeit genommen haben, sondern abhängig waren von den äußeren Umständen. Sicher, wenn man so in der Wüste war, ich bin dort mal durch die Wüste Negev, bis herunter nach Eilat gefahren. Ich wollte da auch nicht gelebt haben. Aber Gott kann, und wenn wir ihm zutrauen, führt er zum Ziel. Und das hat er bei Josua und Kaleb fertiggebracht. Da stand allerdings, in ihnen wohnte ein anderer Geist. Viele, auch der 70 Ältesten, die haben vom Heiligen Geist im Sinne der Außenberührung erfahren. Auf die fiel der Geist. Aber die haben dann auch geweissagt, aber die sind nicht ins Land der Ruhe eingegangen. Denken Sie mal darüber nach, wie viel, vielleicht auch richtige Geistbewegung von außen, Christus in uns durch den Glauben muss Gestalt gewinnen. Dann können wir auch, und das ist das Letzte, untertan sein. Untertan sein. Auch wir Brüder. Ich habe hier zwei Gespräche geführt mit Geschwistern ohne Namensnennung, die mir gesagt haben, sie gehörten oder gehören einem Hauskreis an, wo der Hauskreisleiter ein Papst ist, der keinen anderen gelten lässt. Ist doch schaurig. Also ich weiß nicht, wenn einer so stur ist, ob man da immer wirklich da bleiben sollte. Sucht die Brüder, nun sie kommen ja dann auch hierher, sucht die Geschwister, untertan sein im Geist der Liebe, ist ein Kriterium auch, um voll Geistes zu werden. Und da geht es nicht immer gefühlsmäßig zu, nicht? Da muss ich mir auch mal was sagen lassen von einem Bruder. Da muss ich mich drunter stellen. Und das geschieht nur da, wo ich konkret, praktisch auch Gemeinschaft übe. So, wir sind am Ende. Ich weiß, ich habe eine Fülle angesprochen. Es gibt sicher noch Fragen bei Ihnen. Lassen Sie sich vom Geiste Gottes erschließen. Geist, Seele, Leib, das wollen wir nochmal festhalten, ist die Prioritätenfolge. Gefühl ist beim Glauben gar nicht entscheidend. Die Gefühle schenkt Gott hinterher. Glauben Sie allen Gefühlen zum Trotz. Kontrollieren Sie auch mal die Gefühle. Geben Sie nicht im Überschwang Gefühlen nach, die dann eine Hochstimmung erzeugen, dann folgt garantiert nachher der Absturz. Es ist möglich, ich habe selber erfahren, die Glaubensstellung so einzunehmen, dass die Gefühle so allmählich sich richtig einpendeln. Und das war dann, wenn wir uns freuen, alle Zeit im Herrn, wenn wir vom Herrn her innerlich die Freude bekommen, sollen wir immer mehr unabhängig werden von Menschen, Verhältnissen, auch selbst von uns. Und wenn wir von uns mal gelöst sind, ich glaube, das ist das größte Wunder. Paulus sagt, was ich nun lebe im Glauben, das lebe ich im Glauben des Christus, nicht mehr mein Ich. Christus lebt in mir und das wünsche ich Ihnen und wünsche ich mir. Ja, das darf ich vom Herrn erwarten. Amen.
Wir wollen miteinander beten. Herr, wir danken dir für das Wort, das du uns wieder geschenkt hast. Dass du es bist, der uns leben möchte und auch soll. Wir haben es erleben dürfen in dieser Stunde und wir haben es hören dürfen. Und lass uns nun diese, deine Botschaft, mit hinausnehmen dürfen in unseren Alltag. Und schenke Gnade, dass uns dein Wort und auch deine Zusagen begleiten mögen auf allen unseren Wegen. Amen. Amen. Ja, ich würde vorschlagen, wir singen noch zum Schluss miteinander das Lied 392, weiß ich den Weg auch nicht. 392, aus dem grünen Liederbuch. Oder? Oder was haben wir?
Sag die Nummer nochmal.
392. 392.
Thank you.
Darf ich Ihnen das noch mit auf den Weg geben, was wir eben gesungen haben? Du weißt den Weg ja doch, das ist nämlich genug. Das andere Wort, das der Herr Mose gesagt hat in 2. Mose 33, Vers 17, du hast Gnade gefunden vor meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Er kennt sie alle. Und das ist doch schön. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und um 12 Uhr Mittagessen.